Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie sehr herzlich zur vierten Episode unserer diesjährigen Begleitreihe zur Fastenzeit bei unserem Podcast Hörenswertes im Bistum Erfurt. Wie die ersten Episoden der Reihe steht auch in dieser das heilige Jahr, in dem wir uns befinden, im Mittelpunkt. Ich möchte heute einmal in die Geschichte schauen und klären, wie diese Institution, Heiliges Jahr, wenn man sie so nennen will, entstanden ist. Dazu habe ich, Niklas Wagner, Leiter des Katholischen Forums im Land Thüringen, Jörg Seiler ans Mikrofon holen können. Er ist Professor für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Herzlich willkommen, Herr Seiler.
Hallo und grüß Gott.
Herr Seiler, seit wann gibt es denn die Heiligen Jahre?
Also die Heiligen Jahre, so wie wir sie heute feiern, wie wir sie jetzt kennen, gibt es in der Form ziemlich genau seit dem Jahr 1300. Es hatte dann Vorformen gegeben, schon im 12. und 13. Jahrhundert. Regionale Vorformen, Canterbury, Santiago de Compostela. Und natürlich sehr wichtig ist für die Entwicklung des Heiligen Jahres auch die Geschichte des Jobeljahres im Judentum. Aber darüber hatten wir schon eine Podcast-Serie gehört. Also das sind so die grundlegenden Entwicklungslinien, bis es dann 1300 ein Papst Bonifaz VIII. Dieses heilige Jahr neu ausgerufen hat.
Was hat Bonifaz VIII. Denn damit bezweckt mit diesem heiligen Jahr?
Bonifaz VIII. Wollte im Jahr 1300 ein Jahr der Demut und Umkehr etablieren. Er hatte im Jahr 1299 wohl gesehen, dass viele Pilgermassen in Rom anwesend waren, möglicherweise zur Jahrhundertwende mit entsprechenden Ängsten da, ob das Erde so weitergehen wird, und die Pilger wollten sich dann an den Gräbern der Aposteln versammeln. Das war aus der Perspektive Bonifazes VIII. Ein sehr erfolgreiches Modell, das er etablieren wollte. Und am 22. Februar 1300 hat er dann zu einem heiligen Jahr aufgerufen. Und allein schon das Datum 22. Februar, wer ein bisschen in der Liturgiegeschichte bewandert ist oder im Kirchenjahr, der weiß, da ist ein Fest, in dem man den Papst als Papst feiert, nämlich die Kathedra Petri. Und er sagte dann im Rückgriff auf das Alte Testament, auf Levitikus, dass man innehalten soll, dass man nach Rom pilgern solle, und zwar die ganze christliche Welt, das ganze Abendland, und dort dann Heilsgüter der Kirche bekommen kann, den sogenannten vollkommenen Ablass. Den konnte man erwerben. Wenn ich nach Rom gepilgert wäre, hätte ich 15 Tage lang die beiden Hauptkirchen damals, St. Peter und St. Paul vor den Mauern, besuchen müssen, bestimmte Gebetspraktiken da vollziehen müssen. Und dann hätte ich nach Beichte und Eucharistie hätte ich dann einen vollkommenen Ablass erworben. Wenn ich das Glück hätte, in Rom zu leben, hätte ich das Ganze 30 Tage lang machen müssen, und zwar beide Basiliken besuchen. Diese Pflicht, die Basiliken aufzusuchen, hat sich im Laufe der Jahrhunderte dann gewandelt. Im 20. Jahrhundert sind diese Menge an Basiliken, die ich aufsuchen muss, reduziert worden. Paul VI. Hat dann 1975 erklärt, dass man nur eine Hauptbasilika aufsuchen muss. Bei Bonifaz VIII. Ist irgendwie interessant, Demut und Umkehr passt zu dem Papst eigentlich gar nicht. Der war um 1300 genau in der Mitte von zwei riesigen Konflikten, die er hatte, mit dem französischen König zum einen oder auch mit befeindeten Familien in Italien. Dieser Konflikt wurde teilweise gewalttätig ausgetragen. Bonifaz VIII. War davon überzeugt, dass die päpstliche Gewalt über jede Art von weltlicher Gewalt steht, dass der Klerus den Laien weit vorgeordnet sei und Laien den Klerus zuhören müsste. Also war ein Papst mit einem sehr, sehr hohen Selbstbewusstsein und dem Demut wohl eher fern gelegen hat.
Und der hat also jetzt diese Institution Heiliges Jahr eingerichtet. In welchen Abständen werden diese Jahre denn gefeiert?
Also die Heiligen Jahre sollten, so Bonifaz VIII., damals alle 100 Jahre stattfinden. Oder doch schon einer seiner Nachfolger, also um 1400 hätte das nächste heilige Jahr stattfinden müssen, aber 1343 kam ein Papst, Clemens VI., ein sehr gebildeter Papst, auf die Idee zu sagen, nee, 100 Jahre sind zu lang, wir machen 50 Jahre, und hat dann für das Jahr 1350 ein neues heiliges Jahr ausgerufen. Also, und dann wollte er etablieren, dass alle 50 Jahre das Heilige Jahr gefeiert wird. Daran hat sich einer der Nachfolger auch nicht gehalten. Urban der VI. Hat gesagt, wir wollen alle 33 Jahre ein heiliges Jahr machen. Die Zahl 33, weil das das Lebensalter Christi gewesen sein soll. Und dann an das Heil, an Erlösungstod und Auferstehung Christi zu erinnern. Und dann hat Paul II. 1470, also wieder gut 100 Jahre später, gesagt, alle 25 Jahre wird dieses heilige Jahr gefeiert. Und dann sind wir sozusagen in dem richtigen Rhythmus eines Jubiläums. Als Historiker bin ich ja immer befremdet, wenn man von mir aus 60-jähriges Firmenjubiläum feiert. Ich freue mich immer, wenn Jubiläen durch 25 teilbar sind. Das ist der Rhythmus, den wir hier finden.
Sie haben es eben bei dem 33-Jahresturnus schon angesprochen. Da steckt so ein bisschen die Vorstellung dahinter, wir vollziehen das Leben Jesu nach. Bei den 25 Jahren gibt es dafür auch einen bestimmten Grund, jetzt abgesehen von dem, dass es so ein klassischer Rhythmus wäre?
Ja, also ich glaube, es gibt verschiedene Gründe dafür. Der pragmatische Grund, den die Päpste immer nennen, wenn sie ein heiliges Jahr ausrufen, das nicht in dem 25-Jahres-Rhythmus liegt, aber dann auch in dem 25-Jahres-Rhythmus begründet ist, ist der, dass jeder Mensch die Möglichkeit haben sollte, an so einem heiligen Jahr teilzunehmen, also nach Rom zu pilgern und dieses großen Gnadengaben teilhaftig werden zu können. Das Leben sei, heißt dann in den entsprechenden Einladungsbullen, dann sei es so kurz, dass man auf diese 25 Jahre zurückgehen muss. Wir unterscheiden generell verschiedene Arten von heiligen Jahren. Die Regel sind diese regelmäßigen heiligen Jahre, alle 25 Jahre. Aber darüber hinaus gibt es, da haben wir jetzt mittlerweile 27 von, in chronologischer Regelmäßigkeit. Aber darüber hinaus gibt es eine ganze Menge außerordentlicher heiliger Jahre. Ja. Und da ist die Motivation wohl eher die, dass in einem ganz bestimmten Krisenzeit der Kirche ein heiliges Jahr ausgerufen wird oder zu Beginn eines Pontifikates ein heiliges Jahr ausgerufen wird. Und wir haben von diesen außergewöhnlichen heiligen Jahren vor allem im 19. und 20. Jahrhundert je 8 Stück, 18 in so einer Regelmäßigkeit. Und dann gibt's heilige Jahre eher mit regionalem Fokus. Da haben wir über 50 solcher kleineren Jubiläen.
Also es ist irgendwie gar nicht so besonders, wie man sich das vielleicht so gerade vorstellt, wenn man den Eindruck hat.
Ja. Ich habe mal für mich überlegt, ich wusste, ich muss jetzt nachschauen. Ich habe den Eindruck, ich bin jetzt 59 Jahre alt. Ich habe mindestens schon, sagen wir, 3 heilige Jahre erlebt. Und beim nächsten werde ich vielleicht auch nach Rom pilgern.
Interessanter Vorsatz.
Eigentlich schon, gell?
Ja. Sie haben es vorhin schon angedeutet, dass die heiligen Jahre sind ja jetzt nicht so im luftleeren Raum, sondern das sind immer konkrete Anliegen, Anlässe, Themen damit verbunden. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen näher ausführen? Was steckt denn so dahinter?
Also die ideellen Gründe sind theologischer Natur, dass man die Möglichkeit hat, den Gnadenschatz der Kirche, des Gnadenschatzes teilhaftig zu werden. Ich bekomme Schuld erlassen, ich bekomme Sünden. Ich werde von den Sünden freigesprochen und auch von den zeitlichen Sündenstrafen. Ich glaube, ebenso markant sind jeweils historische Kontexte, gesellschaftliche Situationen oder auch möglicherweise politische Gründe. Ich glaube, bei Bonifaz im 8. kann man das ganz gut sehen. Der wollte sich selber inszenieren als Herr der Welt, wenn Sie so wollen, also als jemand, der in seiner pontifikalen Gewalt über allen anderen Menschen steht und sich auch entsprechend verehren lässt. Normalerweise pilgert man zu den Gräbern der Apostel und das Heilige Jahr hat auch so ein bisschen den Fokus, den Papst zu sehen. Wir sind ja in Zeiten, in vormodernen Zeiten, ohne Fotografie, ohne mediale Repräsentation des Papstes. Niemand kennt den Papst, wie er ausschaut. Dann befriedigt es auch ein gewisses Interesse, den Papst mal sehen zu können. Also in solchen Sachen geht es eher um die Macht der Päpste, um ein ganz bestimmtes politisches oder kirchenpolitisches Programm vorzustellen oder vielleicht auch durchzusetzen.
Haben Sie da auch noch Beispiele dafür? Was für so Themen waren? Bei Bonifaz war es jetzt klar Demut, aber vor allem für die Menschen, die halt zu ihm kommen, für ihn selbst vielleicht nicht unbedingt. Wie sah das bei anderen Päpsten und mit ihren heiligen Jahren aus?
Also unterschiedlich. Ich fange mal mit theologischen Verknüpfungen, dann mit politischen Verknüpfungen an. Wir haben beispielsweise im Jahr 1925, das ist dann eines der, das Jahrhundert, 20. Jahrhundert, wo es viele heilige Jahre gibt. 25 war dann eigentlich ein reguläres. Papst Pius XI. Führt das Christkönigsfest ein. Auch jetzt wie dieses Jahr auch in Erinnerung an die, an das Konzil von Nicäa, dann 1600 Jahre. In diesem Christkönigsfest soll vor allem die Jugend angesprochen werden und gezeigt werden, dass Christus der König eine reale Macht auch 1925 über jede Herrschaftsform hat, die de facto dann aber ausgeübt wird von den jeweiligen Verwaltungen oder von den konkreten Herrschern. Das ist so ein relativ vormodernes, überraschendes Verständnis 1925 und wird dann, dieses Christkönigsfest wird dann sehr erfolgreich unter der katholischen Jugend, auch gerade im Nationalsozialismus oder auch im, als Gegenpunkt zu totalitären Herrschaftsregimen. Wir haben weitere 1854 ein heiliges Jahr, Pius IX zur Dogmatisierung der unbefleckten Empfängnis. Das war natürlich auch ein kirchenpolitisches Ereignis, um ein Zeichen zu setzen gegen eine Welt, die sich sehr stark von den Normen der Kirche und Religion aus seiner Perspektive abgewandt hat. Und da wird Maria dann als absolut vorbildlich für die Menschen dargestellt. Aber wir haben auch, ich gehe noch mal ein bisschen weiter in die Geschichte. In die Geschichte zurück, Clemens VI., 1343, das war derjenige, der dann auf 50 Jahre verkürzt hat. In seiner Einladungsbulle schreibt er zum einen, klar, also 50 Jahre wird das Heilige Jahr verkürzt, aber dann verweist er auf die Verdienste Jesu Christi am Blut und legt so diese katholische Lehre des Gnadenschatzes der Kirchen, der Kirche Grund. Und da ist dieses entsprechende Dokument sehr wichtig. Er sagt, am Kreuz hat Jesus einen überreichen Gnadenschatz für die Kirche erworben. Auch die Verdienste der Heiligen zahlen daraufhin ein und stehen offen für alle, die diese Gnade bedürfen.
Das wäre also jetzt so ein Beispiel für einen dieser theologischen Motivationen.
Genau, genau, das wäre theologisch, genau. Für die kirchenpolitische Pius IX. Dann auch wieder zur Eröffnung des Vatikanischen Konzils 1869. Das Konzil ist einfach, setzt sich auseinander mit der Situation der Kirche in der Moderne. Wie verhält sich Kirche zu den modernen Freiheitsrechten und etabliert dann ja eher einen restaurativen Kurs. Wir haben, wenn wir beim Konzil schon sind, auch beim Abschluss des Zweiten Vatikanums ein heiliges Jahr. Paul VI. 1966 ruft ein heiliges Jahr aus.
Im Vorgespräch haben Sie auch erwähnt, 1933, was ja hier in Deutschland besetzt ist durch die Machtübernahme der Nationalsozialisten, auch das war ein heiliges Jahr. Wie kam es denn dazu?
Ja, 1933 war ein wichtiges heiliges Jahr. Sogar der damalige Papst Pius XI. Wollte daran erinnern, dass vor 1900 Jahren Christus am Kreuz gestorben ist und ein heiliges Jahr in Erinnerung an die Erlösung der Menschheit ausrufen. Und natürlich fiel dieses heilige Jahr in die Zeit faschistischer Regime. Und Pius XI. Schaffte es in Rom, stark präsent zu sein, hat sehr viele Audienzen gegeben, sehr viel öffentlich aufgetreten. 2 Millionen Gläubigen sollten nach Rom gepilgert sein. Und wir sehen auch an Quellen vor Ort, dass wenn es religiöse Ereignisse gibt, die an das Heilige Jahr erinnern, man kann das ja auch vor Ort nachfeiern oder mitfeiern durch Gottesdienste, Prozessionen, Wallfahrten, dass es da in NS-Deutschland tatsächlich auch zu Auseinandersetzungen gab oder dieses Heilige Jahr auch in dem religiösen Feiern ein Kontrapunkt zu nationalsozialistischer Ideologie oder faschistischer Denkweise gewesen ist.
Sie haben es vorhin schon mal so in einem Nebensatz erwähnt, besonders seit dem 19. Jahrhundert und dann ebenso auch im 20. Jahrhundert haben diese heiligen Jahre irgendwie sich sehr stark vermehrt. Sie haben sehr stark zugenommen, viele außerordentliche heilige Jahre haben stattgefunden. Wie erklären Sie sich das denn?
Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass die Bedeutung von Religion im 19. und 20. Jahrhundert schwindet und damit auch die Macht von Kirchen reduziert wird. Und um dagegen Modelle zu entwerfen, wird das Heilige Jahr etabliert, um auf eine sehr pompöse Weise, auf eine medienwirksame Weise Kunst zu tun, dass Kirche durchaus sowohl ad intra, also nach innen in der Kirche selber eine Bedeutung hat, aber auch sich sichtbar zu machen für die Welt generell. Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass es mit den Aufkommen neuer Medien auch tatsächlich eine neue Art von Papsttum gab, das medial reagieren musste. Wir haben generell ein Wachstum von Audienzen beispielsweise, das gab es früher ja auch nicht. Und wir haben in der Frömmigkeitspraxis tatsächlich ab Mitte des 19. Jahrhunderts eine sehr stark auch auf den Papst hin fixierte Frömmigkeitsform. Man verehrt den Papst und pilgert nach Rom, um den Papst zu sehen, vielleicht sogar weniger, um die Apostelgräber zu besuchen.
Also im Sinn von Anpassung an neue Gegebenheiten und gleichzeitig ein Stück Selbstvergewisserung, deute ich das so richtig?
Ja, so kann man es deuten. Selbstvergewisserung sowohl nach innen wie nach außen. Also ich würde nie unterschätzen, was so heilige Jahre auch für die einzelnen Gläubigen, wie bedeutende Qualitäten sie haben oder wie wichtig sie sind. Meine Urgroßtante selber habe ich zu Hause so einen kleinen Ablassbrief noch von ihr 1950, heiliges Jahr. Die ist selber nach Rom gepilgert. Sie war eine ganz einfache Frau aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Worms. Es war ihre einzige und erste Weltreise, sage ich jetzt mal, die sie gemacht hat. Also man darf das auch gar nicht unterschätzen, dass da so eine persönliche Stärkung im Glauben stattgefunden hat und nach außen hin aber die Päpste das immer natürlich auch verwenden konnten, um zu zeigen, dass sie einfach eine Relevanz haben oder eine bestimmte theologische oder Frömmigkeitspraxis zu etablieren, durchzusetzen und mit den Gläubigen zusammenzuleben.
Herzlichen Dank, Herr Seiler, für diese Hintergründe.
Gern geschehen.
Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich für Ihr Interesse und ich freue mich, wenn Sie auch am kommenden Freitag wieder Hörenswertes im Bistum Erfurt aufrufen. Bis dahin, machen Sie es gut.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.